Deswegen denke ich eben auch, was wir versuchen müssen, also Menschen, denen es wie mir wichtig ist, sowas wie inter- und transkulturelle Philosophie zu entwickeln als Teil oder als Modus, wie wir Philosophie betreiben, auch in der akademischen Philosophie. Ich glaube, für uns ist es wichtig zu versuchen, dass das eben auch in Prüfungsordnungen reinkommt, dass dann dementsprechend auch, wenn Professuren frei werden, nach Menschen gesucht wird, die auch andere philosophische Traditionen kennen und mit reinbringen können.
Herzlich willkommen zum Narabu-Podcast Philosophie im 21. Jahrhundert. Wir interviewen verschiedene Personen aus der Philosophie und angrenzenden Bereichen zu ihrer Arbeit und ihrem Werdegang. Viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen. Können Sie sich zu Beginn erst einmal vorstellen?
Ja, mein Name ist Nadja Germann und ich bin hier in Freiburg an der Albert-Ludwigs-Universität Professorin für Philosophie mit einem Schwerpunkt für, also insbesondere arabischsprachige Philosophie, wobei es mir insbesondere um inter- oder transkulturelle Ansätze des Philosophierens geht.
Was hat Sie denn dazu bewegt, Philosophie, Geschichte und Islamwissenschaften unter anderem zu studieren?
Das hat sich natürlich so ergeben, sagen wir es mal so. Das war nicht von vornherein mein Plan. Aber ich denke, dass ich in diesen Fächern, ich hatte ja auch noch Literatur des Mittelalters studiert, dass ich in diesen Fächern, Disziplinen, sehr, sehr gut verschiedene Interessen, die ich hatte, zusammenbringen ließen. Also ich habe eben klar ein Interesse für Philosophie, aber ich habe eben auch Interesse an Sprachen und an anderen Kulturen, auch an der Geschichte. Und da ließ sich einfach sehr schön so eine Verbindung herstellen in diesem Bereich. Und eben auch, es war mir dann relativ bald klar, ich möchte gerne außereuropäische Philosophien mir anschauen. Und dann kam eben relativ schnell meine Wahl, oder fiel die Wahl relativ schnell auf eben den arabischen Sprachraum. Und deswegen war für mich dann auch klar, wenn ich das wirklich seriös machen will, muss ich das eben auch studieren. Also die Sprache einerseits, aber eben auch, und deswegen habe ich wirklich auch Islamwissenschaft studiert, habe ich eben auch dieses Studium noch gemacht, um eben den kulturellen, historischen Kontext ein bisschen mehr aneignen zu können.
Und wie ging Ihr Werdegang nach dem Studium dann weiter?
Ich hatte relativ viel Glück, dass ich eigentlich sofort, nachdem ich den ersten Master, also ich habe eigentlich zwei Masterabschlüsse, einen in Konstanz und dann bin ich eben nach Tübingen gegangen, wo ich eben gleichzeitig im Anschluss eine Stelle, wie soll man sagen, also eben in einem Graduiertenkolleg gefunden habe, also eine Finanzierung, wo ich an der Promotion arbeiten konnte, aber parallel eben auch, deswegen war ich eben nach Tübingen gegangen, eben Islamkunde studieren konnte, also das klassische Arabisch lernen konnte. Und eben auch dieses Fachstudium noch zusätzlich parallel dann machen konnte. Das war so der nächste Schritt. Und dann also die Promotion in Tübingen, dort auch dann den zusätzlichen Magisterabschluss in Islamkunde, wie es dort hieß. Dann hatte ich ganz kurz eine Assistentenstelle in Freiburg, interessanterweise. Und von dort aus habe ich dann erstmal über eine Forschungsfellowship bin ich in die USA gekommen. Erstmal ganz am Anfang in Boston war ich, dann eben nach Yale. Dort habe ich ein Jahr eben eine Forschungsstelle gehabt, wenn man so möchte. Und von dort aus habe ich dann Glück gehabt und eine Tenure-Track-Professur in Baltimore gefunden. Und das war damals eben noch mit der Ausrichtung mittelalterliche Philosophie, also als Schwerpunkt, also offen. Die hatten zwar auch jemand gesucht, der idealerweise oder die idealerweise auch außereuropäischen, mindestens einen oder vielleicht auch mehrere außereuropäische Schwerpunkte mitbringt. Also da passte das eigentlich ganz gut, dass ich gerade mit der Islamkunde eben auch fertig war und in diesen Bereich dann forschungsmäßig einsteigen konnte. Und das habe ich dann so aufgebaut und entwickelt. Und dann hat sich eben die Stelle in Freiburg angeboten. Das war damals eine Juniorprofessur mit Tenure Track, also so nach dem amerikanischen Modell. Und ich konnte eben parallel dazu eine Nachwuchsforschergruppe aufbauen, wo es dann auch ganz dezidiert um arabischsprachige Philosophie ging. Also da war klar, das ist jetzt das Zentrum meiner Forschung. Und dort hat sich eben auch dieser Schwerpunkt systematischer Art Sprachphilosophie, Epistemologie dann ergeben. Also das war im Rahmen dieser Gruppe, wo ich dann diesen Forschungsschwerpunkt aufgebaut habe, entwickelt habe, den man jetzt, glaube ich, so in meinen Publikationen noch so sieht. Also dann hatte ich eben diese Stelle hier, das war so 2012, kam ich dann nach Freiburg, und dann hatte ich auch eine Zeit lang parallel in Genf noch, das nannte sich dort Chargé de Cours, ich weiß nicht, Deutsch würde man wahrscheinlich sagen, Lehrauftrag oder sowas. Das habe ich 3 Jahre gemacht, das war für arabische und hebräische Philosophie. Und dann irgendwann habe ich gefunden, dass mir das jetzt mit dem Pendeln eben auch zu viel Zeit nimmt. Und es war zwar sehr spannend, weil ich dadurch eben auch den französischsprachigen akademischen Bereich ein bisschen von innen auch kennenlernen konnte, aber dann habe ich mich eben ganz auf die Stelle hier konzentriert. Und eben 2017 war es, glaube ich, kam dann eben das Tenure-Verfahren und seither bin ich eben volle Universitätsprofessorin hier in Freiburg.
Und können Sie noch mal kurz was dazu sagen, was jetzt heutzutage Ihre Forschungsgebiete sind? Also welche Themen interessieren Sie jetzt heute ganz besonders?
Die knüpfen an das, was ich eben aufgebaut habe, als ich hierher kam. Also ich arbeite nach wie vor ganz stark zur arabischsprachigen Philosophie. Auch historisch ist das sehr stark ausgerichtet. Also ich habe dann im 9., 10. Jahrhundert angefangen, mir Dinge anzuschauen mit eben dem Schwerpunkt Sprachphilosophie. Ein Stück weit auch gerade das Verhältnis von Sprache und Denken. Das steht so im Zentrum meiner Forschung. Zunehmend jetzt auch, darüber kann ich auch gerne, wenn es Sie interessiert, nachher noch ein bisschen mehr sagen. Das weitet sich jetzt auch zunehmend mit Blick auf die Frage, welche Menschenbilder werden eigentlich hier vertreten und insbesondere wie stark spielen eben auch über so rein theoretische, metaphysische, könnte man sagen, Erwägungen hinaus, inwieweit spielen auch soziale politische Frage in der Rolle, also politisch im Sinne des sozialen Interagierens. Das wird immer stärker jetzt in meiner Forschung auch, eben auch so Fragen, was heißt das eben Menschsein mit Blick auf zum Beispiel eben so weisheitliche Komponenten, Aspekte. Also das sind so Dinge, an denen ich im Moment auch weiter arbeite, aber zunehmend so in den letzten Jahren habe ich vor allem eben angefangen, das aufzubauen, was ich eben mit inter- oder transkultureller Philosophie bezeichnen würde. Und das bezieht sich eben nicht nur auf die Art und Weise, bezieht sich auch auf die Frage, wie könnte man eben auch mehrstimmig, also inter- oder transkulturell Philosophie-Geschichte betreiben, um eben auch gegen bestimmte Stereotypen, die in unserer westlichen Philosophie-Geschichtsschreibung, wie soll man sagen, verankert sind, um gegen diese anzugehen und sich auch, soweit es eben möglich ist, davon zu befreien, neue Modelle zu entwickeln. Aber es geht eben auch gleichzeitig sozusagen aus dem geschichtlichen Kontext rausgeholt, in die gegenwärtige Situation reingeholt, um Fragen des aktuellen Philosophierens, wo ich eben sehr, sehr stark versuche, Modelle des, wie ich es nenne, polylogischen Philosophierens auch zu entwickeln. Und das bedeutet eben für mich sehr, sehr stark, mit Menschen auch aus anderen philosophischen Traditionen und das heißt eben auch sehr, sehr stark außereuropäischen philosophischen Kontexten ins philosophische Gespräch zu kommen und eben auch gemeinsam Projekte zu entwickeln und dann durchzuführen.
Ich würde gerne gerade an dieses Thema Trans- und interkulturelles Philosophieren anknüpfen. Man kann ja feststellen, dass es in den letzten Jahren eigentlich auch in der akademischen Philosophie vermehrt jetzt einen Fokus darauf gibt, eben gerade diese Auseinandersetzung mit interkultureller und transkultureller Philosophie. Wie erklären Sie sich diesen Wandel und warum ist diese Perspektive in der Philosophie so wichtig?
Ja, also ich denke, man muss hierzu vielleicht zwei Dinge berücksichtigen. Also eins, es ist nicht das erste Mal, dass man die Idee hat, Es wird sichtbarer und es wird stärker auch ernst genommen in der akademischen Philosophie. Also es gab schon mal in den 90er Jahren so eine Bewegung, die auch durchaus attraktiv wirkte, also wo dann auch entsprechend Studierende offensichtlich sich für begeistern konnten, in dem Bereich dann auch Promotionen entstanden sind und so weiter. Aber man hat im Nachhinein betrachtet den Eindruck, es hat sich nicht irgendwie institutionell festgesetzt. Und jetzt im Moment habe ich auch den Eindruck, dass sich das wieder stärkt, auch sehr, sehr stark. Sie sprachen jetzt von dem eben inter- und transkulturellen Philosophieren, wie ich es eben auch verwenden würde. Sehr, sehr stark ist auch diese Bewegung Richtung global orientiertes Philosophieren, also wo dieser Globalitätsbegriff eine wichtige Rolle spielt. Man muss auch hier wieder abwarten, ist das eine Welle oder wird sich das institutionell auch irgendwie verfestigen und widerspiegeln in der Zukunft dann. Aber ich denke mal, also das ist zumindest mein Eindruck, also ich merke es zumindest hier als akademische Lehrerin sehr, sehr stark. Also mein Eindruck ist, dass es sehr, sehr stark von Studierenden gefordert wird. Dass Studierende an die Universitäten kommen, natürlich nicht alle, aber es ist doch eine mittlerweile signifikante Minderheit, die an die Universitäten kommt und sagt, aber warte mal, ihr könnt doch nicht immer nur diese alten klassischen Texte, sozusagen den klassischen Kanon, hier vorwärts und rückwärts spulen, auch nach den alten traditionellen Methoden, also im Wesentlichen Textexegese. Das ist doch nicht die Wirklichkeit, wie sie heute ist. Wir leben in einer globalen Wirklichkeit und auch mit Problemen, die sich uns vielleicht lokal stellen, aber die eben im globalen Zusammenhang ihren Ort haben und auch ihre Hintergründe oder ja Anlässe haben. Also bitte bereitet uns doch auch philosophisch darauf angemessen vor. Und das scheint mir zuzunehmen, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass die Gesellschaften auch jetzt in Europa, ich spreche jetzt insbesondere von den zentralen und westeuropäischen Gesellschaften, eben wie hier in Deutschland, durch Migration und so weiter, viel stärker auch ihre Homogenität, die sie vielleicht noch vor 20, 30 Jahren hatten, verloren haben. Und natürlich damit auch, wenn sie alle Bewohner des Landes oder alle MitbürgerInnen ansprechen wollen oder wenn man die mit ansprechen will, einbeziehen will, muss man natürlich auch sich die Frage stellen, ja, aber wie geht man dann mit sowas wie Multikulturalität, aber dann eben darüber hinaus auch, wenn man sie eben zusammenbringen will, mit Interkulturalität um. Also ich glaube, insofern sind es verschiedene Problemsituationen aktuell oder auch Konstellationen, die einfach vorherrschen, die dazu zwingen, das auch philosophisch wahrzunehmen und damit umzugehen, Ansätze zu finden, damit sich auseinanderzusetzen und auch eben neue Zugänge zum Philosophieren zu finden.
Ja, wir haben jetzt diese Begriffe trans- und interkulturelle Philosophie einfach so verwendet. Wie würden Sie das denn eigentlich zusammenfassen? Was bedeutet das genau?
Ja, da gibt's viele verschiedene Bedeutungsvarianten. Also man sieht auch bei denen im Feld, die wie ich sich eigentlich ja selbst als jemand begreifen, der oder die dazu beitragen möchte, trans- oder interkulturell zu philosophieren, dass jeder von uns den Begriff ein bisschen anders verwendet. Was ich auch schade finde, weil das teilweise eben auch wiederum zu Reibereien untereinander führt, was mir sehr unnötig zu sein scheint. Also ich glaube aber, was man vielleicht als das Verbindende bezeichnen kann, ist, dass, denke ich, mehr oder weniger allen, die in diesem Bereich sich irgendwie bewegen, gemeinsam ist, dass es ihnen darum geht, andere als die momentan hegemonial vorherrschenden, vor allem westlich geprägten Positionen und Ansätze zu verfolgen und einzubeziehen in philosophische Reflexionen. Und das heißt insbesondere eben auch außereuropäische philosophische Traditionen und eben es nicht nur bei einer reinen Komparatistik zu belassen. Also ich kenne mich jetzt hier in der westlichen Philosophie super aus, weil da bin ich ja ausgebildet worden. Jetzt schaue ich mir auch nochmal die chinesische an und guck mal, was man da so macht und vergleiche das einfach. Sondern darüber hinaus zu kommen und eben in das, was ich, glaube ich, vorhin schon auch so mit dem Gespräch so kurz angedeutet habe, den Dialog in so eine Form von Dialog zu bringen, um miteinander eben auch zu philosophischen Positionen, Reflexionen zumindest zu kommen, zu eben so einem, so es wird häufig mit dem Inter erklärt, eben wirklich in einen Zwischenraum zwischen diese verschiedenen kulturell geprägten Standpunkte zu kommen und in diesem Zwischenraum zu philosophieren, wenn man so möchte. Trans ist vielleicht ein bisschen anders konnotiert, es will vielleicht eher zum Ausdruck bringen, dass man so ein Dazwischen eigentlich gar nicht finden kann. Das Einzige, was man versuchen kann, ist, trotz der Standortgebundenheit, die man hat, der Positionalität, wenn man so möchte, gewissermaßen in einen übergreifenden gemeinsamen Dialog miteinander zu kommen. Also es ist eine leichte, wenn man so möchte, hermeneutische Sichtweise oder leicht andere hermeneutische Sichtweise, welche Formen von Dialog eigentlich möglich sind. Aber eben, ich denke, es geht eben um das Miteinander und eben dieses Einbeziehen verschiedener Perspektiven.
Bevor es weitergeht, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Dieser Podcast ist nur durch deine Unterstützung möglich. Wir freuen uns daher, wenn du den Podcast abonnierst, auf Spotify oder Apple Podcast bewertest und mit anderen Philosophieinteressierten teilst. Besonders freuen wir uns über deine Fragen und dein Feedback. Unser Podcast finanziert sich nur durch Spenden. Wie du uns finanziell unterstützen kannst, erfährst du in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und weiter geht's. Im Zuge einer interkulturellen Perspektive in der Philosophie kursiert unter anderem die Idee des epistemischen Ungehorsams, also eine Art Widersetzen gegen die historisch gewachsenen, teils rassistischen und exklusiven Normen der Philosophiegeschichtsschreibung. Inwiefern spielt das für Ihre Arbeit eine Rolle?
Also ich würde mal so sagen, mein Ausgangspunkt war sicherlich nicht der epistemische Ungehorsam, sondern mein Ausgangspunkt war die Neugier, andere philosophische Traditionen kennenzulernen und sie mir auch zu erschließen. Und meine, wie soll man sagen, zunehmenden Einsichten, gerade auch mit historischer Forschung, mit der Beschäftigung mit historischer Forschung, wozu ich natürlich auch zur Kenntnis genommen habe und nehmen musste, was ist eigentlich dazu schon publiziert, wer schreibt wie über die Vergangenheit der Philosophie. Darüber wurde mir natürlich zunehmend deutlich, dass es genau solche Ausschlüsse und solche Diskriminierungen in der Philosophie-Geschichtsschreibung, zum Teil auch in den Werken, den originalen Werken der Philosophie in der westlichen Tradition selbst gibt, die dann zum Teil auch völlig ignoriert werden. Also Sie kennen sicherlich die Debatten über Kant als Rassist und so weiter. Natürlich, es gibt diese Stellen im Werk Kants und auch in anderen großen Philosophen, das sind ja dann auch meistens Männer, aber es ist eben oft Praxis, das mit Stillschweigen zu übergehen, als würde es nicht bedeuten, dass das auch Teil des Werkes Kants und Hegels und was weiß ich was ist. Und insofern ist es eine Beobachtung sowieso dieser Phänomene, dann aber eben auch, in welcher Weise diese Art von Stereotypen dann auch die Philosophie-Geschichtsschreibung betrifft. Also eben zum Beispiel, dass man seit circa 200 bis 150 Jahren, so in diesem Zeitraum fängt es an, konsequent Philosophie nur noch als ein westliches Unternehmen darstellt. Es ist europäisch und dann okay, ein bisschen nordamerikanisch und so nach einer gewissen Zeit. Aber es ist eigentlich so ein europäisches, westliches Unternehmen und außereuropäische Traditionen verschwinden immer weiter. Also ich sage immer, sie verschwinden, weil wenn man sich eben ein bisschen die Mühe macht, weiter zurückzuschauen, so ins 17., 18. Jahrhundert, also vor allem 17. Jahrhundert oder gar ins Mittelalter hineinschaut, da waren ganz selbstverständlich andere Traditionen präsent. Also im Mittelalter werden sie sogar ausdrücklich übersetzt, aus dem Arabischen dann ins Lateinische. Also da setzt man sich direkt mit den Werken von Philosophen aus anderen Kultur- und Sprachräumen auseinander. Also insofern, das ist was ich zunehmend natürlich auch bemerkt habe in meiner eigenen Arbeit. Und was dann dazu auch führt, dass sowieso eine Neigung, die ich hatte, ich möchte aber gerne anderes anschauen, nicht immer nur den Mainstream, den alle machen und den wir schon seit Jahrhunderten machen. Also zusätzlich zu dieser Neigung dann eben auch die Einsicht kam, da läuft auch was falsch, wie ich finde. Also auf verschiedenen Ebenen, moralisch einerseits, aber eben auch epistemisch, wie ich denke. Also man schneidet sich einfach auch immer mehr Quellen von Erkenntnis ab, wenn man eben andere Positionen ausgrenzt und ignoriert, eben nicht zur Kenntnis nimmt. Und insofern würde ich schon sagen, dass zu meiner Arbeit, und das ist zweigleisig, das ist vielleicht weniger offensichtlich, ausdrücklich in meiner Forschung. Da ist es der Versuch, Dinge anders zu machen, ohne dass ich das jetzt programmatisch ausformulieren würde. Aber auf der anderen Seite eben auch in der Lehre, dass ich eben auch ganz gezielt versuche, in die Lehre andere Ansätze reinzubringen. Andere Texte sowieso auch, aber auch andere Ansätze. Also auch durchaus experimentieren mit anderen Formen des Philosophierens.
Gerade jetzt auch anknüpfend an diese unterschiedlichen Perspektiven, Sie haben einleitend dieses Stichwort der unterschiedlichen Menschenbilder genannt und gesagt, dass Sie da sonst auch nochmal drauf eingehen können. Vielleicht können Sie da ein bisschen mehr noch zu sagen.
Ja, also ich bin mir nicht sicher, ob Sie das jetzt auf die historische Forschung beziehen, wo ich darauf letztlich gestoßen bin. Ich hatte ja erwähnt, dass ich, als ich dann nach Freiburg kam, so einen Forschungsschwerpunkt aufgebaut habe im Bereich Sprache, Sprache denken und so weiter. Und was ich sehr spannend fand, war, dass, also als ich angefangen habe, dieses Projekt, das war ja eben eine Forschungsgruppe, die ich aufgebaut habe, also wo dann auch mehrere Doktoranden, Postdocs beteiligt waren und man sich so eine Architektur ausdenken muss, was schaut man sich alles an, dass man aber trotzdem gewissermaßen was zusammenbringt. Und in diesem Zusammenhang musste ich eben zwangsläufig in verschiedene auch Textarten reinschauen, die weder ich noch andere, die wenigen, die so in meinem Feld arbeiten, standardmäßig als philosophische Texte lesen. Und bin dadurch auf Texte gestoßen, von denen ich mich frage und eigentlich mittlerweile eine ziemlich klare Antwort habe, warum sollte ich diese Texte nicht genauso als philosophische Texte lesen wie die klassischen, die man in der Forschung bisher als solche gelesen hat? Vielleicht hierzu eine ganz kleine Fußnote zu, wie die Erforschung der arabischsprachigen Philosophie hier im westlichen Kontext gelaufen ist. Man stellt fest, dass eben im Grunde, was überhaupt als Philosophie wahrgenommen wird, jetzt auch ganz historisch betrachtet, also sozusagen von dem Anfang der arabischen Philosophie an betrachtet, dass das immer sich darauf konzentriert hat, was ist denn aus dem Griechischen ins Arabische übersetzt worden und was wird damit dann weitergemacht? Also es ist ausschließlich, was ich eine Griechenrezeption bezeichnen würde, betrachtet worden. So als hätte nicht vor der Rezeption der griechischen Texte schon irgend sowas wie Philosophie möglicherweise existiert und auch so, als hätte es nichts anderes Konkurrierendes, andere Ansätze dazu geben. Es ist wie wenn man behaupten würde, naja, nach Heidegger gibt es eigentlich nur noch Heidegger und die, die in seiner Richtung denken und analytische Philosophie existiert gar nicht, kritische Philosophie existiert auch gar nicht. Also es gibt nur noch das und alles andere ignorieren wir. So in dieser Weise hat es stattgefunden. Und da wurde mir eben deutlich, es gibt hier Textquellen, und wir sind natürlich auf Textüberlieferung angewiesen. Also wir kommen natürlich nicht mehr an mündliche Traditionen anders ran als über diese Textquellen. Aber es gibt eben Denkströmungen, die sich in solchen anderen Textzusammenhängen, Diskursen äußern, die wahnsinnig spannend sind von einem philosophischen Blickwinkel aus. Und da habe ich eben solche Ansätze entdeckt, die mich zu dieser Frage vertieft gebracht haben nach, was ist das eigentlich für ein Menschenbild? Also wo eben auch sehr, sehr stark, wie gesagt, mein Einstieg war Sprache, Denken, wo ich feststellte, dass über das Verhältnis von Sprache und Denken ganz anders nachgedacht wird als in dieser griechisch inspirierten Tradition. Was dann aber auch weiter dazu führte, dass auch Fragen wie, was ist eigentlich Wahrheit? Was können wir wissen und wie können wir es wissen und wie können wir wissen, dass es eben auch sicher zuverlässiges Wissen ist, die ganz anders verankert sind, wo auch eben im Grunde dann die Frage aufgeworfen wurde, okay, es gibt so ein, wie soll man sagen, also wenn man so möchte, die Vorstellung ist da von, wie die Welt so metaphysisch strukturiert ist und auch welche Rolle der Mensch in dieser Welt hat, welche Aufgabe er hat. Das ist natürlich ein Stück weit auch durch die islamische Tradition, also durch das Glaubenssystem, wenn man so möchte, inspiriert, nimmt da also durchaus bestimmte Faktoren als selbstverständlich auf. Aber es ist eben nicht einfach nur religiös, sondern es stellt sich dann die Frage, gut, also wir als Menschen leben hier auf dieser Erde, um Dinge in irgendeiner Weise gut zu machen, aber was heißt das? Und da wird dann eben darüber nachgedacht, welche Aufgabe der Mensch oder die Menschen haben und insbesondere ein Denker aus der ganz frühen Zeit, also wo die Quellen eigentlich erst anfangen einzusetzen, also wo der Übergang von der Oralität zur Schriftlichkeit stattfindet, im 9. Jahrhundert, Al-Jahiz heißt der. Das ist so ein Denker, der unglaublich differenziert darüber nachdenkt, weil er zu dem Schluss kommt, naja, wir Menschen sind unglaublich verschieden, also jedes Individuum. Also so eine Folie, wie man sie oft in der griechischen Philosophie hat, naja, es ist so die Vernunft und in diese Richtung muss man gehen und sozusagen one size fits all, das weist er zurück. Eben genau aus diesen Überlegungen heraus, wie so die Welt aufgebaut ist und die Individuen und dass jedes Individuum so ganz verschieden ist, vielleicht leicht, aber doch etwas und letztlich in der Summe dann signifikant. Und wo er dann zu so einer ganz, wie soll man sagen, relationalen Auffassung des Menschseins kommt. Also Menschsein heißt, sich in all diesen verschiedenen Beziehungen, und das bezieht nicht nur die anderen Menschen mit ein, sondern auch die Natur, also sozusagen ganz Kosmos. Also es ist so ein sehr, sehr stark, was wir eben heute auch unter relationalen Ontologien diskutieren würden, ein sehr, sehr stark relationales Denken, was auch sehr, sehr stark von Individuen her ausgeht und eben nicht so die Idee hat, es gibt den Homo sapiens und der ist genau so aufgebaut und Glückseligkeit erreicht man, indem man den Intellekt, also das abstrakte wissenschaftliche Wissen so weit wie möglich vorantreibt, wie man es so aus der griechischen, insbesondere aristotelischen Tradition kennt. Und das fand ich eben sehr, sehr spannend. Und das hat mich im Grunde auf diese Spur gebracht, eben diese nicht klassischen Bereiche meines Forschungsfeldes viel stärker jetzt in den Blick zu fassen. Da sitze ich auch seit einiger Zeit an einem Buch, das ich schreibe. Das nimmt halt auch ein bisschen Zeit, weil man halt auch erstmal Quellen und sowas dafür lesen muss und nebenher ja noch einen Job als Lehrerin hat, also an der Uni hier. Aber jedenfalls, das sind so die Dinge, die ich im Moment sehr verstärkt exploriere, weil sie eben auch, und deswegen finde ich nach wie vor doch auch die historische Forschung anregend, spannend, weil sie doch auch Modelle zeigt, wie zum Beispiel über sowas, wie mir schon sehr essentiell ist, wie Menschsein nachgedacht wird, die Alternativen bieten zu, was zum Beispiel jetzt gerade vorherrschend ist und wo man sich auch fragen kann, aber warum kommt jemand wie Jahid, den ich jetzt erwähnt hatte, wieso kommt er darauf, es genau so zu sehen? Also auch immer darauf hinzuweisen, auf die Nuancen, wie man sich wirklich, wirklich individuell auf die Menschen einlassen muss oder die anderen Naturgegenstände oder was auch immer, mit denen man es eben gerade zu tun hat. Und eben nicht mit einer Formel alles sozusagen über eine Leisten spannen kann.
Die arabische Philosophie ist jetzt auch immer schon ein wenig angeklungen. Können Sie vielleicht einmal erzählen, was man sich eigentlich darunter vorstellen kann?
Ja, ein bisschen habe ich es, glaube ich, schon versucht anzudeuten. Also es ist natürlich erstmal eine relativ alte Tradition, wobei wir eben die Schwierigkeit haben, dass eben der Übergang von der Mündlichkeit zur Schriftlichkeit so in etwa im 9. Jahrhundert stattfindet. Also es gibt schon vorher Schrift auf Arabisch, aber da findet dann eigentlich, dass immer mehr auch wirklich schriftlich stattfindet und nicht erst mündlich über Jahrhunderte tradiert wird und dann irgendwann mal festgehalten wird. Also insofern reicht das, was wir so an schriftlichen Quellen haben, bis ins 9. Jahrhundert zurück. Ich hatte schon mal vorhin kurz auf die, wie soll man sagen, Besonderheit hingewiesen, wie von jetzt europäischer Seite aus überhaupt dieser Bereich erforscht worden ist. Also Fokus Griechenrezeption, wenn man so möchte, aber eben auch parallel dazu ein Fokus ganz auf die historischen Perioden. Also man hat sich so das 9., dann aber vor allem das 10. und 11. Jahrhundert, vielleicht noch das 12. Jahrhundert angeschaut. Aber darüber hinaus, also wenn Sie irgendwelche allgemeinen Darstellungen aufschlagen werden, werden Sie nicht viel finden. Vielleicht noch den Mollah Sadra aus dem 16. Jahrhundert, aber dann ist es auch schon fast vorbei. Das hat auch mit diesen Stereotypen der Philosophiegeschichtsschreibung zu tun, von denen wir vorhin gesprochen haben, die das eben in dieser Weise begrenzt haben, also die auch diesen Mythos aufgebracht haben, dass es nach dem 12. Jahrhundert keine Philosophie mehr in arabischer Sprache gab oder keine Philosophie mehr in der islamischen Welt. Oft wird es ja eher an die Religion geknüpft als an den Sprachraum, wie ich das tue. Aber mittlerweile gibt es da immerhin Forschung zu dieser sogenannten postklassischen Periode und man hat eben festgestellt, oh je, da gibt es tausende von Handschriften und da wartet noch ganz viel zur Erforschung. Also insofern ist es sehr ungleichmäßig erforscht, dieses ganze Gebiet. Und insofern ist auch alles, was man darüber sagt, auch wenn viele der Gesamtdarstellungen so tun, als wäre das alles schon ganz klar, ist eigentlich Patchwork und es fehlen einfach unglaublich viele Informationen, um hier ein geschlossenes Bild zu bieten oder zu zeichnen. Und gleichzeitig eben auch, wie ich denke und worauf ich seit einigen Jahren auch so ein bisschen dränge, mal schauen, ob meine KollegInnen sich da auch ein bisschen öffnen, dass man eben auch über diesen Fokus Griechenrezeption hinaus viel mehr andere Texte berücksichtigen muss. Also insofern ist es noch ein sehr, sehr offenes Feld. Vielleicht eben auch eine Bemerkung dazu, ich hatte es ja gerade schon angedeutet, also ich spreche von arabischer Philosophie, Wobei ich das deswegen mache, weil ich mich eben ganz auf Quellen in arabischer Sprache konzentriere. Es gibt konkurrierend zu mehr oder weniger dem gleichen Bereich, den ich erforsche, gibt es eben den Ausdruck islamische Philosophie oder, was heute auch sehr beliebt ist, Philosophie in der islamischen Welt, also dass man es so ein bisschen verschiebt. Das hat den Vorteil, dass man nicht auf die eine Sprache festgelegt ist, das Arabische, weil man eben auch in demselben Raum, in dem ich mich etwa auch forschungsmäßig bewege, eben auch spätestens so ab dem 11., 12. Jahrhundert zunehmend auch Texte in anderen Sprachen, wie zum Beispiel im Persischen, das ist eine ganz wichtige Sprache, aufkommen sieht. Und man hat damit eben im Grunde nicht die Festlegung auf die Sprache. Man hat aber, und deswegen bin ich so ein bisschen skeptisch mit Bezug auf diese Beziehung, man hat aber diese Festlegung auf die Religion. Die kann man mit reinnehmen wollen, aber man muss sich halt schon überlegen, was man damit eigentlich abruft. Und ich sehe es auch immer wieder in Gesprächen mit anderen Menschen, wenn von islamischer Philosophie die Rede ist, und selbst wenn ich es umformuliere als Philosophie in der islamischen Welt, man hat doch immer die Verständnisvoraussetzung ist immer, es hat irgendwas mit Religion zu tun. Und das finde ich problematisch, weil natürlich, wie bei dem Jahid vorhin, den ich erwähnt habe, merkt man schon auch den religiösen Background, aus dem jemand kommt. Aber erstens sind sowieso nicht alle, die in diesem Raum schreiben, Muslime. Also insofern, selbst wenn der Islam vielleicht die vorherrschende Religion in dem Raum ist, sind nicht alles praktizierende Muslime. Und zweitens, auch praktizierende Muslime oder zumindest Menschen, die sich selbst als Muslime verstanden haben oder auch bis heute vielleicht verstehen, trennen trotzdem oft zwischen dem, was sie philosophisch machen, und betrachten das nicht als eine quasi religiöse oder theologische Aktivität, sondern betrachten es als eine eigenständige, andere Art von Reflexion. Und je nach Zeit, in der wir uns bewegen, dann würden sie es tatsächlich auch mit dem westlich, aus dem Westen importierten, also aus dem Griechischen importierten Philosophiebegriff bezeichnen. Also insofern ist es eine sehr heterogene, sehr reiche, also man muss sich ja auch mal einfach das so den historischen, die historische Erstreckung anschauen, und eben auch die geografische Erstreckung. Also was meinen wir? Selbst wenn wir nur auf den arabischen Sprachraum uns konzentrieren, das ist ein riesen Gebiet, wenn man sich mal den Atlas anschaut. Und es ist eben was, wie gesagt, es ist zwar nicht gut erforscht, aber es ist was, was bis heute betrieben wird. Also auch gerade so dieser Bereich, den ich im Moment so ein bisschen am Aufbauen bin, wovon ich vorhin sprach, da versuche ich eben auch ganz gezielt mit aktuell Philosophierenden im arabischen Sprachraum Dinge aufzubauen. Also entweder überhaupt erstmal Kontakt zu etablieren, zu schauen, wen gibt's da, was machen die so. Und darüber weiß man hier bei uns in der westlichen akademischen Welt also so gut wie nichts. Also insofern ist es jetzt eine sehr nichtssagende Antwort, aber eben um deutlich zu machen, dass es eben mindestens genauso reich und vielfältig ist, wie das, was wir so normalerweise als Philosophie, also in Klammern eigentlich europäische Philosophie, so kennen.
Sie haben das jetzt angesprochen, gerade dieses Thema, was wir so als europäische Philosophie kennen. Es fällt ja sehr auf, dass in der akademischen Philosophie jetzt, vor allem wenn wir mal auf Deutschland schauen, nach wie vor eben, was Sie gerade auch angedeutet haben, das immer noch sehr vorherrschend ist in dem, was gelehrt wird, in dem, was erforscht wird, dass dieser Fokus auch sehr, ich sag mal, auf den angloamerikanischen Raum geprägt und fokussiert ist. Wir sehen aber, es gibt eine reichhaltige Philosophie. Wir haben hier im Podcast auch schon mal ein wenig über afrikanische Philosophie gesprochen, über Teile von asiatischer Philosophie gesprochen und jetzt mit Ihnen eben auch über arabische Philosophie. Was würden Sie sagen, warum ist es trotzdem nach wie vor immer noch so dominant oder warum sind wir auch ein Stück weit nach wie vor so ignorant, was eigentlich diese Vielfalt angeht, die es in der Philosophie auf der ganzen Welt eben gibt?
Ich denke, das hat sehr stark mit dem Funktionieren von Institutionen zu tun. Und wir befinden uns nun mal an einer Institution hier in der Universität, aber auch an den Schulen, wo ja in etwas verwässerter Weise doch letztlich ja Ähnliches dann passiert wie hier an den Universitäten. Deswegen auch meine Bemerkung vorhin, die Frage ist, auch wenn gerade deutlich stärkere Präsenz der inter- und transkulturellen Philosophie zu beobachten ist, wird sie sich institutionell irgendwie auch stabilisieren können. Ich denke, also man hat einerseits die Vorprägung, die, ich hatte ja vorhin schon auf diesen Zeitraum von so 150, 200 Jahren verwiesen. Also im 19. Jahrhundert hat sich eben die Universität des heutigen Typs so rausgebildet, mit einem ganz bestimmten auch disziplinären Kanon und Verständnis. Also nicht unbedingt Kanon, dass der schon feststeht, es haben sich ja dann auch später noch neue Disziplinen entwickelt. Aber wo eben auch gerade, was das Fach Philosophie angeht, das Fach als eben Disziplin entstanden ist, auch mit der Philosophiegeschichte als eben einem essentiellen Teilbereich dieses Faches, wo sich eben dann auch ganz stark die Philosophiegeschichtsschreibung dieser Zeit, auf die ich vorhin ja schon hingewiesen hatte, durchgesetzt hat. Also wenn Sie zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie dieses deutschsprachige Unternehmen, den Überweg, Grundriss der Geschichte der Philosophie, kennen. Das ist eigentlich so die größte deutschsprachige Philosophie-Enzyklopädie, die es gibt. Und die wurde ursprünglich, deswegen heißt sie Überweg, von Friedrich Überweg im 19. Jahrhundert verfasst. Damals waren es noch 3 Bände. Also jedenfalls diese Reihe spiegelt eigentlich letztlich das wider, was man unter dem Stichwort Kanon, Curriculum festhalten könnte oder was man damit meint. Es ist eben eine gewisse Form von Philosophiegeschichte, die sich da durchsetzt, die auf die großen Köpfe schaut und die eben, wie vorhin erwähnt, gerade der erste Band von Überweg damals noch im 19. Jahrhundert, schreibt ausdrücklich, die Philosophie der Orientalen kann man rauslassen, weil das ist ja eigentlich nur Religion. Das ist also eigentlich Gegenstand der Religionsgeschichte und nicht der Philosophie. Und damit ist er komplett sowieso Afrika und dergleichen wird gar nicht diskutiert, aber damit ist Überweg alle anderen außereuropäischen Traditionen los und kann sich ganz auf die europäische Philosophie, und die wird ja auch nur eklektisch dargestellt. Also auch wenn man sich solche Werke anschaut, große Philosophiegeschichtswerke sind ja auch immer Auswahlen. Also es gibt ja auch da bestimmte Bereiche, denken Sie ans Mittelalter. Ja, das ist irgendwie mit drin, aber irgendwie, ja, das ist ja nicht wirklich philosophisch. Also das kann man auch fast ganz weglassen. Also man sieht auch Ausschlüsse, die nach innen funktionieren, wenn man so möchte. Und letztlich ist das eben auch der Kanon, den wir quasi im Unterricht an den Universitäten lesen. Und jetzt muss man eben auch eins berücksichtigen. Warum ist das so beharrlich? Wir studieren diesen Kanon. Dann fangen wir an, sowas wie eine Promotion zu machen und sind vielleicht erfolgreich. Dann gehen wir weiter, machen vielleicht sowas wie eine Habilitation, sind damit erfolgreich. Aber das heißt natürlich, dass letztlich, was heißt erfolgreich sein? Wir sind natürlich erfolgreich bei den LehrerInnen, die uns genau diesen Kanon beigebracht haben. Also wird sich der Kanon immer selbst reproduzieren. Diejenigen sind eher, haben leichter Chancen auf Erfolg. Klar, die Konkurrenz ist größer, aber trotzdem, es passt halt besser ins Standardbild rein, die halt auch das machen, was standardmäßig gemacht wird. Und insofern, das ist einfach so eine Selbstbeharrungskraft von Institutionen, dass sie im Grunde einmal etabliert Reproduktion liefert und damit eben auch sehr, sehr schwer zu verändern ist. Also es ist möglich, aber ist es eben sehr, sehr schwer möglich. Und deswegen denke ich eben auch, was wir versuchen müssen, also Menschen, denen es wie mir wichtig ist, sowas wie inter- und transkulturelle Philosophie zu entwickeln als Teil oder als Modus, wie wir Philosophie betreiben, auch in der akademischen Philosophie. Ich glaube, für uns ist es wichtig zu versuchen, dass das eben auch in Prüfungsordnungen reinkommt, dass dann dementsprechend auch, wenn Professuren frei werden, nach Menschen gesucht wird, die auch andere philosophische Traditionen kennen und mit reinbringen können. Ich meine, das muss ja nicht ausschließlich sein. Also man hört dann immer Reaktionen wie, ja, aber dann können wir ja gar kein Kant mehr machen und so. Darum geht's ja gar nicht. Aber es geht ja darum, dass man eben auch diese anderen Sichten mit reinbringt und sich dann vielleicht auch die Frage stellt, immer mehr, aber das ist nicht unbedingt aneinander gebunden, ob man den Kant nicht dann vielleicht heute doch auch anders thematisieren müsste, als man ihn bis anhin thematisiert hat.
Sprechen wir jetzt also über arabische Philosophie. Gibt es bestimmte Themen und Denkprobleme, die besonders typisch sind in der arabischen Philosophie?
Das ist jetzt wirklich sehr schwierig zu beantworten. Ich hatte ja vorhin schon auf diese Heterogenität und auch den Reichtum dieser Tradition hingewiesen und gleichzeitig auch darauf aufmerksam gemacht, wie wenig das eigentlich bisher erforscht ist. Also ein kleiner Prozentsatz ist uns bekannt. Also insofern ist es, glaube ich, schwierig zu sagen. Also wir können es mit etwas größerer Sicherheit sagen, mit Bezug auf eben diesen diese Ansätze in der Philosophie, die sich, sagen wir mal, in der griechischen Tradition entwickeln und dann weiter bewegen. Da ist es, gerade wenn man so mal anschaut, historisch zurückschaut, was kommt auf und wie wird es weiterentwickelt, sieht man, dass so bestimmte Themen oder Themenbereiche sehr wichtig waren, also offensichtlich die Menschen sehr bewegt haben. Und das eine ist, dass sehr intensiv über sowas, was wir heute Ontologie nennen würden, nachgedacht wird oder was auch oft Science-Metaphysik genannt wird, dass darüber nachgedacht wird. Und Sie werden Sie vielleicht sagen, oh ja, das kennen wir ja, das haben wir ja bei uns im Westen auch. Aber das ist eben auch so ein Punkt, der wenig bekannt ist. Das ist natürlich auch ganz stark durch diese Übersetzung, von der ich vorhin ja kurz schon gesprochen hatte, aus dem Arabischen ins Lateinische, getriggert, dass es eben diese Diskussionen im lateinischen Westen, also bei uns in Europa, ab dem Mittelalter eben ganz massiv beeinflusst hat. Also, aber das ist so ein Punkt, der sicherlich sehr wichtig ist und der auch über die uns bisher sehr gut bekannte klassische Tradition oder Zeitepoche hinaus weitergeführt wird. In der einen oder anderen Form. Was auch ein sehr wichtiger Punkt ist, ist der ganze Bereich Seelenlehre und Intellekttheorie. Also womit man sich sehr früh und sehr intensiv und auf sehr, sehr hohem Niveau beschäftigt hat, ist eben die Frage, was können wir überhaupt wissen und wie finden Wissensaneignungsprozesse statt? Das wäre dann so im Bereich der Seelenlehre, der Psychologie. Aber dann eben auch sozusagen theoretisch, metaphysisch gewendet. Was ist eigentlich universales Wissen und wie universell gültig ist es eigentlich? Und wie stark kann das, was ich eigentlich weiß, also wie stark kann ich mir eigentlich sicher sein, dass das nicht einfach ein Produkt meines Denkens ist, sondern da was greift, was in der Wirklichkeit ist? Also im Grunde letztlich genau die Erkenntnisproblematik, wie wir sie dann auch im Westen auch geerbt haben. Das ist eben auch ganz stark durch diese Übersetzungen getriggert. Und eben auch dieser Move hin zu einer transzendentalen Herangehensweise, zu einer transzendentalen Betrachtung. Also da wäre eben ein Stichwort sozusagen als der Denker par excellence, der das in der arabischsprachigen Tradition aufgebracht hat, wäre eben Avicenna oder eben auf Arabisch dann eben Sina, der diese Reflexionen, das ist im 11. Jahrhundert dann, da würde ich sagen mal Grund gelegt hat und auf den dann die späteren Entwicklungen, die postklassischen, oft auch postavicennisch genannt, ja, eben aufbauen. Das sind so Entwicklungen, die, sagen wir mal, von der ursprünglich griechisch inspirierten Strömung aufgegriffen werden. Ich habe den Eindruck, also wie gesagt, damit bin ich ja noch relativ am Anfang angesichts der Fülle der Literatur, aber was ich angedeutet hatte mit Jahith, dass diese Art der philosophischen Tradition, die ich Adab nennen würde, was heute wörtlich, das ist ein arabisches Wort, was wörtlich als Literatur übersetzt werden würde, aber was in der Zeit selbst eigentlich sowas meint wie Etikett oder wie Haltung. Also es ist eigentlich Adab hat man. Das ist eigentlich eine Art von Selbstkultivierung. Ja, vielleicht ist das der beste Ausdruck. Also insofern ist es deutlich mehr als Literatur in unserem engen Sinne heutzutage. Also in dieser Tradition, wie gesagt, da fällt auf, eben schon bei Jahith, dem sozusagen der ältesten Quelle, die wir in dieser Tradition schriftlich greifen können, dass eben so ganz stark über das Menschsein nachgedacht wird. Eben auch mit Blick auf, was heißt es denn für die ganz vielschichtigen sozialen Bezüge? Und das ist ein Punkt, der auch aufgegriffen wird. Also ich kenne das bisher nur punktuell, aber ich sehe eben, dass es, also diese Linie kann ich zumindest bis ins 15. Jahrhundert hinein vorziehen. Und jetzt kann ich sozusagen anknüpfen von der anderen Seite von meiner Beschäftigung jetzt mit aktuellen oder eben erst kürzlich sozusagen verstorbenen PhilosophInnen. Das wird auch aufgegriffen in der modernen arabischsprachigen Philosophie, die natürlich ihrerseits nochmal zusätzlich durch das Problem der Kolonialität und so, also diese Brüche, die dadurch durch den Kolonialismus, Imperialismus und so weiter entstanden sind, die dadurch nochmal geprägt sind, aber die zum Teil ganz gezielt auch versuchen, zurück anzuknüpfen an eigene Traditionen, wenn man dazwischen, also so Eigentum unterscheiden kann. Aber wo eben ganz gezielt an diese Adab-Tradition angeknüpft wird. Und das ist dann eben Jahith zum Beispiel. Das ist jemand dann im 10., nee, eigentlich schon 11. Jahrhundert. Tauhidi würde der heißen. Oder dann eben, ich hatte vorhin auf das 15. Jahrhundert hingewiesen, da ändert sich das so ein bisschen. Ibn Khaldun wäre da so ein bekannter Name, der deswegen nochmal eine andere Dimension reinbringt, weil er ganz stark einerseits geschichtsphilosophisch denkt, also er schaut sich quasi die Menschheitsgeschichte an und nimmt das als Gegenstand, um über Menschsein nachzudenken, was das heißt, und bringt dadurch eben geschichtsphilosophische, aber eben auch wirklich kulturphilosophische Reflexionen rein. Also insofern ändert sich da die Gestalt nochmal gegenüber dem, was wir in dem früheren Adab finden. Aber wie gesagt, das ist im Moment noch Work in Progress. Vielleicht sieht in 5 Jahren schon die Landschaft ganz anders aus und man würde sagen, naja, das ist alles kalter Kaffee. Da wurde die ganze Zeit was ganz anderes, Wichtiges übersehen. Aber das sind so die Punkte, auf die ich bisher gestoßen bin.
Sie haben sich in mehreren Arbeiten mit dem Philosophen Al-Farabi auseinandergesetzt. Diesen Namen hört man beispielsweise ja in der westlichen Philosophie so gut wie nie bisher. Könnten Sie uns einen Einblick in das Werk dieser Person geben und vorab kurz erklären, warum Sie sich gerade mit Al-Farabi so intensiv beschäftigt haben?
Also diese Vorabklärung kann ich sehr einfach geben. Das war im Rahmen dieses Forschungsprojektes, von dem ich vorhin sprach, wo es eben um Sprache und den Zusammenhang Sprache-Denken gehen sollte. Und da bot sich Farabi deswegen an, weil er erstens einer der sehr frühen Philosophen ist, die wir schriftlich greifen können. Also noch vor Avicenna, der dann so wichtig für auch den lateinischen Westen wurde mit seinem Einfluss. Und ich eben auch gleichzeitig das Projekt so aufbauen wollte, dass ich sozusagen so gut wie möglich von den Wurzeln an es dann eben historisch weiter vorantreiben konnte. Deswegen Farabi und eben auch, weil ich zu dem Zeitpunkt natürlich auch über das, was ich gelernt hatte, nur die griechisch inspirierte Tradition kannte. Also Al-Farabi ist ein Denker, der in dieser griechisch inspirierten Tradition steht, Falsafa nennt sich das, und der sich damit also sehr fruchtbar auseinandersetzt. Und aber eben das Interessante an ihm ist, dass er eben auch andere Traditionen, eben stärker linguistisch inspirierte Traditionen, auch sowas wie Adab, denke ich, kennt und zum Teil auch darauf reagiert. Also insofern auch so einen starren Aristotelismus zunehmend hinter sich lässt. Also das ist einfach philosophisch schon mal sehr spannend. Aber wenn man sich jetzt eben ihn so als Philosophen anschaut und die Frage stellt, wofür steht er, was ist das Besondere an seinem Werk? Also es ist auch relativ reich, relativ vielschichtig. Und ich würde sagen, es ist vielleicht so zwei Hauptbereiche gibt, in denen man sowas wie Verdichtungen feststellen kann. Zum einen hat er sehr, sehr stark über Logik gearbeitet. Und in diesem Zusammenhang, das ist dann auch letztlich getreu der aristotelischen Tradition, an die er ja anknüpft, auch sehr, sehr stark mit Fragen der Erkenntnis und des Erkenntnisgewinns. Gleichzeitig hat er sich aber eben auch sehr, sehr stark mit sprachphilosophischen Fragen beschäftigt, die, so denke ich, und das habe ich auch in verschiedenen Aufsätzen versucht zu zeigen, von den Fragen, wie soll man sagen, zumindest inspiriert sind oder getriggert sind, die eben in anderen geistigen Sphären, wenn man so möchte, in anderen Kontexten, in anderen Diskursen diskutiert worden sind, wo eben Sprache ein ganz wichtiges philosophisches Thema war. Also deswegen greift er das auch auf und deswegen, dass er auch sehr, sehr stark über den Zusammenhang von Sprache und Denken nachgedacht hat und auch so ganz spannende Theorien entwickelt hat. Also ich würde sagen, das ist so ein Bereich, für den er steht, gerade dieser Zwischenbereich Sprache und Denken. Und dann ein anderer Bereich, der damit aber letztlich auch zusammenhängt und der uns dann auch so ein bisschen schon Richtung wieder diese Frage bringt, was heißt es eigentlich, Mensch zu sein? Er hat auch mehrere Schriften verfasst, wo er eigentlich sowas wie ein Gesamtsystem seines philosophischen Denkens entwickelt hat, was eben die Bereiche umfasst, Metaphysik, wie ist überhaupt die Welt strukturiert, was ist sozusagen der Grundaufbau der Welt, also gibt es sowas wie ein erstes Prinzip, oder erste Prinzipien und wie hängt alles andere dann davon ab und wie kann man das sozusagen nächster Themenbereich, wie bildet sich das ab in der Kosmologie, also in der Art und Weise, wie das Universum aufgebaut ist, mit tatsächlich auch an der Astronomie, also den Sternen und den Planeten und so weiter, also in diesem Bereich dann weiter ausformuliert, hin dann auf die Erde, sozusagen unsere physikalische, unmittelbare Umwelt, wie ist die aufgebaut, wie ist die dann auch beeinflusst von einmal, was da eben sozusagen im Himmel da draußen, also im astronomischen Bereich stattfindet, aber auch, wie wirken sich so diese metaphysischen Prinzipien auf der Erde in unserer direkten Umgebung aus. Und dann eben sozusagen, so würde ich sagen, so lese ich seine Philosophie, im Zentrum dann eben der Mensch, der sozusagen in gewisser Weise der physikalische Kulminationspunkt ist, aber eben nicht nur physikalisch, also so was es auf der Erde so alles gibt, sondern eben auch gleichzeitig, weil er eben auch begabt ist mit Intellekt, also diesem Vernunftvermögen, gleichzeitig auch was mitbringt, was andere, die anderen Einwohner dieser Welt, dieser Erde, muss man vielleicht besser sagen, überragt. Die Tiere sind zwar auch irgendwie nicht blöd, aber sie haben nicht das Vernunftvermögen, was ein Mensch hat. Pflanzen haben das vielleicht noch weniger und so weiter. Und dann denkt er eben über den Menschen auch nach. Nicht nur sozusagen so rein biologisch, sondern auch die Frage, aber was heißt es dann für Mensch und menschliches Zusammenleben? Also er kommt dann auch zu dem Schluss, ein Menschenleben bedeutet oder bedingt zwangsläufig ein Zusammenleben und damit ist dann auch immer die Frage gestellt, und wie nach welchen Prinzipien ist das dann zu gestalten? Also das ist das, was in der Forschung dann oft unter seiner politischen Philosophie diskutiert wird. Also ich würde es eher so eine Art Sozialphilosophie nennen als politisch, weil wir doch anderes den Begriff heute konnotieren. Aber das ist dann sozusagen der nächste Schritt, den er macht. Also vom Menschen ausdenkend, Wie sähe dann ein ideales Gemeinwesen aus und was würden die verschiedenen Menschen dann auch so machen und wie könnten sie dann sozusagen, also er geht auch davon aus, dass Menschen irgendwie so ein Glücksstreben haben, wie können sie das realisieren und umsetzen und verfolgen. So, das wäre sozusagen der zweite Hauptbereich, solche gesamtphilosophischen Darstellungen oder philosophischen Gesamtdarstellungen, aber eben auch mit diesem Fokus auf, was heißt es dann eigentlich für den Menschen und das Gemeinwesen, in dem Menschen leben.
Können Sie weitere arabische PhilosophInnen nennen? Also welche Namen sollte man vielleicht noch gehört haben, auch wenn das natürlich jetzt nicht so endlich zu beantworten ist?
Ja, also ich denke, was interessant ist, wäre einmal die Namen zu kennen, die halt auch jetzt rein verflechtungsgeschichtlich gesehen, auf unsere eigene philosophische westliche Tradition einen Einfluss hatten. Und das wäre in gewissem Grade der gerade genannte Al-Farabi. Auch von dem sind Werke übersetzt worden und haben auch gewirkt. Das wäre der bereits genannte Avicenna oder eben Ibn Sina auf Arabisch. Dann im 12. Jahrhundert würde ich auf jeden Fall auf Ibn Tufayl verweisen. Da sind wir dann übrigens auch, also bisher mit den Philosophen, die ich genannt habe, waren wir ganz im Osten des Islamischen Reiches, also wenn wir jetzt sozusagen politisch in politischen Einheiten denken, also Bereich heutiger Irak oder Iran. Mit Ibn Tufayl kommen wir ganz in den Westen, also in der Zeit ist eben auch noch die spanische Halbinsel Teil des Islamischen Reiches. Also Ibn Tufayl mit seinem philosophischen Roman, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, Der Philosoph als Autodidakt, also ist auch aufs Deutsche übersetzt worden, auf Arabisch heißt der Haybin Yaksan, das ist einfach der Name von dem Protagonisten, also ein bisschen so Robinson Crusoe-artig. Also der landet da auf der einsamen Insel und ist der einzige Mensch und der heißt eben Haybin Yaksan. Das wäre was glaube ich auch einfach sehr spannend ist, so zum Lesen, also selbst wenn man es nur so, wie soll man sagen, unverbindlich nebenher machen möchte. Ist dann übrigens ab dem 16., 17. Jahrhundert auch in Europa rezipiert worden. Und dann eben jemand wie Ibn Rushd, Averroes, auch von der spanischen Halbinsel. Und der ist eben auch unglaublich einflussreich gewesen auf unser westliches Denken, von dem ist fast alles, der hat vor allem Aristoteles kommentiert. Und aber fast alle seiner Kommentare sind auch ins Lateinische übersetzt worden und haben dann eben im lateinischen Mittelalter, 13. Jahrhundert fortfolgende, eben ganz stark geprägt, wie überhaupt man sich dann dort den Aristoteles angeeignet hat und welche Fragen man an ihn gestellt hat, wie man, also mit welcher Begrifflichkeit man ihn dann auch analysiert hat und so weiter. Und ist eben auch einer derjenigen, die ganz wichtig für diese Debatten um die Intellekttheorie im Westen auch geworden sind. Also insbesondere dann so in der Renaissance, Humanismus, ist die Intellekttheorie ganz brisant geworden im lateinischen Westen. Und da spielt immer die Frage nach Averroes und dem sogenannten Averroismus eine Rolle. Also aus den Gründen, weil sie eben auch letztlich, wenn man Geschichte, auch unsere Tradition korrekt schreiben möchte, weil sie eben eigentlich massiv Teil unserer eigenen Tradition und, wie soll man sagen, Begriffsbildung sind, würde ich diese Namen empfehlen. Aber dann eben auch andere, die ich vorhin schon erwähnt hatte, ich würde unbedingt raten, Al-Jahiz zu lesen. Das kann man noch nicht gut auf Deutsch oder auf modernen anderen westlichen Sprachen. Aber es gibt so eine Anthologie, die ins Deutsche übersetzt worden ist. Die kann man immerhin greifen, kann so ein bisschen dann schmökern. Also das ist ein unglaublich origineller und vielseitiger Kopf. Dann hatte ich schon auf Ibn Khaldun hingewiesen, also aus dem 15. Jahrhundert, auch aus dem Westen der islamischen Welt, wenn man so möchte. Ich glaube, aus dem heutigen Tunesien stammend. Der eben diese interessante Verknüpfung hin zur Geschichtsphilosophie und Kulturphilosophie gemacht hat. Das wären, glaube ich, Dinge, die ich sehr empfehlen würde. Einfach auch unverbindlich nebenher, auch wenn man es nicht studiert. Und dann kommt bei mir natürlich erstmal die Lücke und ich kann dann eigentlich erst so wieder aus vielleicht der Neuzeit oder Gegenwart Philosophen, Philosophinnen empfehlen. Was eben auch recht gut greifbar wäre zum Beispiel, der lebt auch noch, Fatih Tricky, weil von dem auch das eine oder andere auf Deutsch übersetzt worden ist. Der hat auch sonst viel auf Französisch geschrieben, also wenn man Französisch lesen kann, wäre das auch möglich. Aber ansonsten hat man da eben auch was auf Deutsch vorliegen. Und Saleh Mosbach würde ich noch empfehlen. Aber da ist meines Wissens nur ganz wenig einzelne Aufsätze vielleicht ins Deutsche übersetzt. Ich glaube, da müsste man tatsächlich, wenn man nicht Arabisch lesen kann, müsste man dann Französisch lesen können. Und wen ich eigentlich auch sehr schätze, ist Sumaya Mestiri. Da ist zumindest das eine oder andere auch so Aufsätze dann auf Deutsch, beziehungsweise meines Wissens auch ein oder zwei Dinge auf Englisch übersetzt. Das müsste ich jetzt aber nachschauen, das weiß ich nicht auswendig. Ja, aber eben wäre halt üblicherweise Französisch sehr hilfreich, um das lesen zu können.
Das Thema Sprache ist jetzt immer wieder angeklungen. Sie haben jetzt gerade auch so ein bisschen angemerkt, es gibt ja durchaus Übersetzungen. Das heißt, wenn man sich mit arabischer Philosophie auseinandersetzen möchte, ist es nicht unbedingt Voraussetzung, auch Arabisch zu sprechen, auch wenn es natürlich ein großer Vorteil wäre. Es gibt Übersetzungen, aber das Thema Sprache zieht sich ja auch so ein bisschen durch, auch in Ihren Büchern und Artikeln. Vielleicht können Sie darauf nochmal ganz kurz eingehen, welche Rolle eigentlich die Sprache spielt.
Also ich denke, sie spielt wirklich auf vielen Ebenen eine Rolle. Sie ist natürlich, ich glaube, das ist das auch, weshalb ich das so faszinierend finde und mich selbst auch so sehr mit Sprachphilosophie und gerade eben auch dem Zusammenhang von Sprache und Denken beschäftigt habe oder das auch immer noch tue. Es ist natürlich letztlich, wie soll man sagen, die Brille, durch die wir unsere Welt wahrnehmen. Also jetzt sozusagen rein phänomenologisch betrachtet. Und da können wir uns auch quasi gar nicht von befreien. Ich meine, diese Brille hier kann ich einfach absetzen und dann sehe ich halt vielleicht ein bisschen schlechter oder so, oder setze eine andere auf und dann hat es eine andere Farbe, was ich sehe. Aber die sprachliche Brille ist eben eine, die wir nicht so ohne weiteres absetzen können. Und das finde ich gerade, wenn man über sowas wie Menschsein nachdenkt, doch sehr spannend und auch sehr wichtig, weil es uns eben auch deutlich macht, wie stark ist uns gleichzeitig natürlich auch limitiert. Also wir haben vorhin von diesen in die Philosophiegeschichte reingeschriebenen Rassismen, Sexismen und dergleichen gesprochen oder überhaupt Stereotypen, die sich dann weiter transportieren. Und eben genau dieser Punkt ist es, den ich meine, dass wir auf diese Weise Schablonen verwenden, derer wir uns zumeist gar nicht bewusst sind. Und deswegen finde ich es eben auch, jetzt kommt sozusagen die andere Ebene rein, als Forschungsgegenstand so wichtig und spannend, um sich eben auch genau damit zu beschäftigen und sich dessen auch bewusst zu werden, klar zu werden, auf welchen Ebenen hier eigentlich Verschränkungen mit dem Denken und den Kategorien, in denen wir denken, stattfindet. Gleichzeitig dann eben auch, und deswegen, dass ich auch Philosophieren in Fremdsprachen eigentlich ein ganz wichtiges Experiment finde. Selbst das, ich meine, es muss gar nicht unbedingt eine außereuropäische Sprache sein, wobei der Verfremdungseffekt ist damit natürlich einfach viel größer als mit einer europäischen Sprache. Aber man merkt es ja schon bei jeder anderen Sprache, die man lernt, sei es nur so eine naheliegende Sprache wie Englisch, dass da, gerade wenn man so ein bisschen weiter reinkommt in die Sprache, dass da Wendungen drin sind, die andere Imaginationen evozieren, als die, die wir geprägt sind oder gewohnt sind von unserer sprachlichen Prägung her. Also wie eben doch auch in so einer ganz eng verwandten Sprache und auch letztlich auch Kultur, Tradition, wie da doch auch andere Dinge evoziert werden und die Welt ein ganz klein bisschen anders betrachtet wird, als wenn man nur die eigene Muttersprache verwendet. Und philosophisch finde ich das eben, diese Erfahrung eben unglaublich wichtig, weil sie eben es ermöglicht und erlaubt oder dabei behilflich ist, die eigenen Positionen auch zu relativieren. Und mit Positionen meine ich jetzt nicht abstrakt, dass ich das verteidige oder jenes verteidige, sondern eben letztlich diesen Kategorienrahmen, in dem wir denken. Das eben erstmal in seiner Relativität zu erkennen und auch die Möglichkeiten an die Hand zu bekommen, es zu hinterfragen. Ich könnte auch ein bisschen anders drauf schauen oder vielleicht sogar deutlich anders drauf schauen. Und da kommt jetzt auch dann letztlich wieder dieses inter- oder transkulturelle Philosophieren für mich ins Spiel. Weshalb ich es auch so wichtig finde, philosophisch bei der Reflexion verschiedene Sprachen, wenn man so möchte, und das meine ich jetzt im metaphorischen Sinne, also eben verschiedene Positionen miteinander ins Gespräch zu bringen, zusammenzubringen. Und klar, es ist mühsam, gerade wenn es auch einem selbst ferner liegende Sprache, Schrägstrich, Tradition ist. Es ist schwierig. Es ist auch deswegen schwierig, weil wir auch oft darauf zunächst mal emotional reagieren, also ablehnend. Wie kann man denn so darüber nachdenken? Auch das, damit muss man umgehen. Aber man lernt dadurch eben, man bekommt dadurch ein Mittel an die Hand, eben die eigene Position als positioniert zu erkennen und auch ein Stück weit da hinaus zu kommen oder zumindest diese Grenzen, die uns unser Sprachkorsett gibt, ein bisschen zu verschieben oder ein bisschen zu lockern, wie auch immer die Metapher jetzt besser wirken würde. Also deswegen finde ich diesen Aspekt Sprache so wichtig. Und natürlich, ich sehe auch, wenn ich jetzt versuche, arabische Philosophie zu unterrichten, ich kann den Studierenden nicht sagen, jetzt lern erstmal schön Arabisch und dann komm wieder. Ich muss natürlich mit Übersetzungen arbeiten. Aber ich denke doch, auch gerade für den Unterricht, jede Übersetzung versucht ja genau das, den zu leisten. Also warte, wie würde man das bei uns ausdrücken? Und wir lesen Übersetzungen ja meistens auch mit einer gewissen, also es liest sich nicht so reibungslos, wie wenn wir morgens die Zeitung aufschlagen und einfach mal runterlesen. Also insofern, eine gewisse Irritation findet auch da schon statt. Und dann fängt man an, genauer nachzuschauen, stellt fest, ah ja, der Übersetzer, die Übersetzerin hat versucht, den und den Ausdruck so und so rüberzubringen. Aber eigentlich der Ausdruck, natürlich ist es dann wichtig, wenn idealerweise die lehrende Person die Sprache kann und dann eben sagen kann, ja, aber warte, der Ausdruck ist eigentlich vielschichtiger. Er kann auch das bedeuten. Also diese Irritation und dieses Explorieren, mal ausloten, mal eben so ein bisschen dieses Korsett ans Rütteln zumindest zu bringen. Das kann man, denke ich, auch mit Übersetzungen machen. Wie gesagt, ich glaube, es ist wichtig, dass jemand dann auch dabei unterstützt, der oder die Sprache relativ gut kann. Im Notfall helfen auch einfach mehrere Übersetzungen, die man nebeneinander legt. Aber deswegen ist mir das Thema Sprache so wichtig, in eben verschiedener Hinsicht.
Bevor wir zu den abschließenden Fragen kommen, möchte ich Ihnen quasi jetzt noch inhaltlich eine abschließende Frage stellen. Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Philosophie, besonders mit Blick auf Interkulturalität?
Ich meine, im Grunde haben Sie mir das Stichwort schon gegeben. Ich würde mir wünschen, dass tatsächlich das interkulturelle oder transkulturelle Philosophieren zu einer gängigeren Praxis wird. Also ich bezeichne es auch extra als Praxis, weil ich denke, es ist nicht einfach ein Fach oder ein Teilbereich neben anderen und jetzt gucke ich mal an, was man da so macht, sondern es ist eigentlich ein Modus des Philosophierens. Und ich fände es einfach unglaublich wünschenswert, gerade wir hatten vorhin auch über die aktuellen Situationen, in denen wir leben und in denen sich unsere Gesellschaften heute befinden, die Transformationen, in denen sich unsere Gesellschaften befinden. Wir haben nicht nur mit der Klimakrise zu tun, wir haben eben auch mit Migration und so weiter zu tun. Also auch auf sozialer Ebene haben wir mit sehr, sehr vielen Problemen irgendwie uns auseinanderzusetzen. Und insofern wäre es, finde ich, wunderbar, also wäre mein Wunsch für die Philosophie, wenn, also unsere westliche jetzt, ich glaube, in anderen Regionen ist da schon viel mehr von vorhanden, aber für uns, unsere westliche, fände ich es einfach sehr wichtig und schön, wenn sie das so ein bisschen, ja, erlernen könnte.
Welche Persönlichkeiten haben Sie besonders inspiriert und geprägt?
Ja, das ist eine sehr schwere Frage, weil ich hatte eigentlich nie wirklich, weder in meinem Studium noch irgendwie da direkt danach, dass ich so ein oder zwei so Leuchttürme gehabt hätte, denen ich nachgeeifert hätte. Natürlich, es haben mich auch immer wieder Persönlichkeiten, also Menschen, sehr beeindruckt und dann auch letztlich sicherlich sehr hohen Einfluss darauf gehabt, was ich gemacht habe und wie ich es gemacht habe. Aber es gibt nicht so einzelne herausragende Persönlichkeiten, die ich nennen könnte. Es waren immer mal wieder, dass ich zum Beispiel bei Büchern auf die Idee gestoßen, die Idee kam, das finde ich eigentlich, aber das war dann immer auch relativ zu dem Stadium, in dem ich war, das fand ich sehr inspirierend und fand es eigentlich auch so als Orientierung, so in diese Richtung möchte ich gerne schreiben können zum Beispiel. Das gibt es vielleicht einzelne. Aber ich könnte jetzt nicht die ein oder zwei herausragenden Leuchttürme nennen. Es tut mir leid. Aber es liegt vielleicht auch dran, weil ich mich so früh entschieden habe. Ich will eher von diesen Hauptbahnen weg und dann ist man halt in Niemandsland und probiert hier und dort und so.
Vielleicht fällt es Ihnen ja bei einem Buch leichter. Wenn Sie also nur ein Buch nennen könnten, welches würden Sie empfehlen?
Finde ich zwar auch nicht leichter, aber ich könnte zumindest sowas wie Beispiele geben. Also ich glaube, dass ich sowas, jetzt werden Sie vielleicht lachen, weil es nicht aus der arabischen Tradition ist, aber ich würde sowas wie das I Ching, würde ich eigentlich, glaube ich, mitnehmen. Und zwar vor allem deswegen, weil es dieses Buch der Wandlungen einem so viel, auch wenn man es wieder und wieder liest, zum Nachdenken gibt. Eben über die verschiedenen Konstellationen, über die verschiedenen Kombinationen, die möglich sind. Und damit eigentlich auch sehr, sehr schön das widerspiegelt, was ich an diesem Thema Menschsein so faszinierend finde. Eben die unglaublich Vielgestaltigkeit von Individuen, von Situationen, Konstellationen und so weiter. Und das eigentlich auch in seiner, wie soll man sagen, seinem Reichtum schätzen zu lernen. Und dann eben auch mit der Ambiguität und Mehrdeutigkeit sie anfreunden zu lernen, das vielleicht. Also insofern wäre das, glaube ich, ein gutes Beispiel, ja.
Dann möchte ich Sie abschließend noch fragen, ob Sie vielleicht noch von sich aus etwas sagen möchten.
Von mir aus?
Ja, vielleicht noch irgendwie eine Ergänzung, irgendwas, was noch nicht angesprochen wurde, was Ihnen noch wichtig ist. Oder gibt es noch irgendwas, was Sie sagen möchten? Oder ist soweit alles erstmal gesagt von Ihrer Seite?
Nein, ich glaube, dass von meiner Seite eigentlich alles gesagt ist. Also ich hatte ja auch schon auf Ihre Frage vorhin mit dem Wunsch für die Philosophie hatte ich ja schon eigentlich einen großen Punkt machen können, dass es mir eben tatsächlich, dass ich es schön fände, wenn es in dieser inter- oder transkulturellen Richtung weiterginge. Und vielleicht auch noch so ein Wort am Ende, dass ich es eigentlich auch wirklich sehr ermutigend finde, wenn man, das bekommt man natürlich nicht so ohne weiteres direkt mit, so zum Beispiel als Student, Studentin jetzt gerade an der Uni, aber wenn man sich anschaut, was es auch schon für Kooperationen jetzt tatsächlich auf größerem, vielleicht nicht ganz weltweitem Maßstab gibt und was man da auch für wunderbare KollegInnen trifft, dann finde ich, ist zumindest das Potenzial da, dass mich oder uns hoffen lassen kann, dass davon auch dann doch wieder was einfließt in unsere westliche philosophische Praxis. Also insofern ist es vielleicht dieser kleine Ausblick, den ich noch hinzufügen wollen würde.
Dann möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für diesen spannenden Einblick in Ihre Arbeit und in dieses Thema. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke für Sie.
Wir freuen uns, dass du dir die Zeit zum Zuhören genommen hast. Gerne kannst du uns deine Anregungen, Gedanken oder Wünsche mitteilen. Ausschnitte des Interviews kannst du dir auch als Video auf unserem Narabo YouTube-Kanal ansehen. Bis zum nächsten Mal.